Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Hört Gottes heiliges Wort an uns heute, wie es aufgezeichnet ist im 5. Buch Mose, im 34. Kapitel. Und Mose stieg aus den Steppen Moabs auf den Berg Nebo, den Gipfel des Gebirges Pisgah gegenüber Jericho, und der Herr zeigte ihm das ganze Land, Gilead bis nach Dan, und das ganze Naphtali und das Land Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda bis an das Meer im Westen und das Südland und die Gegend am Jordan, die Ebene von Jericho, der Palmenstadt bis nach Soar. Und der Herr sprach zu ihm, dies ist das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe, ich will es deinen Nachkommen geben. Du hast es mit deinen Augen gesehen, aber du sollst nicht hinübergehen. So starb Mose, der Knecht des Herrn, daselbst im Lande Moab nach dem Wort des Herrn. Und er begrub ihn im Tal im Lande Moab gegenüber Beth Peor. Und niemand hat sein Grab erfahren, bis auf den heutigen Tag. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht verfallen. Und die Israeliten beweinten Mose in den Steppen Moabs 30 Tage, bis die Zeit des Weinens und Klagens über Mose vollendet war. Herr, segne an uns dein heiliges Wort. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie möchtest du einmal sterben? Das kann man sich in aller Regel nicht selbst aussuchen und das ist auch gut so. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt jetzt, dass die Kessler-Zwillinge im Alter von 89 Jahren zusammen gemeinsam gestorben sind, weil sie es so wollten. Wir wissen nicht Tag und Stunde. Wir legen es vertrauensvoll in Gottes Hand. Wenn ich auswählen könnte, ich würde exakt diese Mose-Version nehmen, alt, aber noch gut zu Fuß, oben auf einem Berggipfel, den ich noch selber, vielleicht mit Krückstock, erklommen habe, mit einem überwältigenden Panoramablick. Wer fährt gern mal in die Alpen von euch? So einen Blick, ja. Und dann sagen, jetzt ist gut. Muss gar nicht mit 120 sein, mit 90 wäre das auch noch in Ordnung. Meine Wunschfassung. Zu 99% wird es aber anders kommen. Mose stirbt nach der Gipfelbesteigung, 120-jährig, mit diesem absoluten Panoramablick über dem Jordan hinüber, den er aufgrund seiner guten Augen auch noch genießen konnte. Damals gab es noch keine Brillen. Ich würde euch nicht sehen, setzte ich meine Brille ab. Mit 80 Jahren hatte Mose diesen Job, wie man heute sagt, übernommen, 40 Jahre lang durch Höhen und Tiefen gewandert, eine schwierige, oft undankbare Aufgabe, aber er hat es 40 Jahre gemacht. Der hat erst mit 80 angefangen. Da sind wir schon, manche schon 20 Jahre im Ruhestand oder andere 10 oder andere wackeln immer noch mit 80. Erinnert mich an den Bischof Benno von Meißen, kennt er alle. Weigersdorf gehörte ja früher auch mal zum Bistum Meißen im Mittelalter. Und der Bischof Benno, der fing erst ja auch mit 60 an. Das war damals Methusalem-Zeitalter, im Hochmittelalter. Und der war noch 36 Jahre im Dienst. Stellt euch mal vor, da ist er noch, hat gepredigt, hat Sorbisch gelernt, hat die heiligen Messen gefeiert, hat Kirchen eingeweiht, ist er noch rumgekraucht mit 96 Jahren. Sollte man vielleicht mal unserem Bischof sagen, ne? Wäre der Pfarrermangel beseitigt, wenn alle bis 96 machen, wenn es Gott denn schenkt. Ja, 40 Jahre hat er diese Aufgabe übernommen, der Mose, und Benno 36. Und jetzt ist er hier oben mit Gott alleine, sieht das ganze Land jenseits des Jordans, zumindest wenn klares Wetter ist und eine gute Sicht. 120 Jahre ist er alt, nach dem ersten Buch Mose ja die maximale Begrenzung für menschliches Leben. Fit bis zum Schluss, was den wenigsten Menschen vergönnt ist. Schauen wir auf Moses Leben. Vollendet es sich oder bleibt es Fragment? Man kann fragen, war sein Leben denn auf dieser Bergspitze vollendet oder bleibt ein Leben, auch wenn es lang ist und man alt wird, unvollendet? Ja, ist Leben, das einmal zu Ende geht, nicht immer ein Stück unvollendet, fragmentarisch, also auch gebrochen? Der Auftrag an Mose ging ja zunächst noch einen Schritt weiter. Führe das Volk Israel heraus aus Ägypten, der Knechtschaft, und bringe sie in das Land der Vorfahren, das Land, das fruchtbar ist, wo Milch und Honig fließt. Tja, aus diesem Bringen sind bekanntlich 40 Jahre Wandern in der Wüste geworden. Mein Opa sagte, der hatte nur einen Arm noch aus dem Kriege, wenn ich ihm helfen sollte, im Garten den Pferdemist zum Beispiel einbringen, dass die Erdbeeren dann schön gewachsen sind. Zu DDR-Zeiten gab es das ja nicht so unbedingt zu kaufen. Bei den Südfrüchten, erinnert euch noch, Südfrüchte stand da drüber. Waren aber meist nur Kartoffeln und Weißkohl und Weißkraut und Äpfel vielleicht zu kaufen. Fragte ich ihn, wie lange dauert es denn, Opa? Und er sagte, ein Ideechen. Und das Ideechen war dann von ein paar Minuten bis zu ein paar Stunden. Es dauerte nur noch ein Ideechen. Vielleicht hat Mose damals mit 80, als er den Auftrag übernahm, auch gedacht, naja, Ideechen. Hat Gott, ja, bei Gott kann ein Ideechen Zeit 40 Jahre sein. Und weiß Gott, kein Zuckerschlecken für Mose. Ein mutiger Mann. Solche bräuchten wir heute, auch solche Geistliche wie Mose. Und jetzt ist Mose unten in der Ebene Moab, sozusagen direkt am Fluss Jordan, über den Jordan gehen, dann ist er im gelobten Land, dann ist es erreicht, ist der Auftrag vollendet. Eine kurze Wanderung wäre das noch gewesen. Mose geht mehr als 1000 Höhenmeter hinauf auf den Berg. Gott hatte Mose eine Grenze gesetzt für sein Handeln im Laufe der Wüstenwanderung, auch für das fehlende Vertrauen auf Gott an vielen Stellen der Tour durch die Wüste. Gott ist mit seinen Beauftragten besonders streng. Mose hat es ja gut gemacht. Es gab nur ein paar Wackler zwischendurch. Und da war ja auch eher das Volk schuld. Aber stellvertretend für Israel steht Mose vor Gott. Das heißt, die vice et loco Christi, also an der Stelle und am Ort Christi stehen, also die Ordinierten, auf die blickt Gott ganz anders, viel strenger als auf die Gemeindeglieder. Es erschreckt mich, wenn ich das mir durchdenke. Und deshalb braucht die Kirche auch euer Gebet, auch für eure Pfarrer. Ist ganz wichtig. Denn wenn sie versuchen, treu zu sein, tja, dann kommt besonders gern der Teufel auf ganz verschiedenen Wegen und unter ganz verschiedenen Masken und versucht, sie in Verwirrung zu führen, dass sie vielleicht nachgeben, mitmachen, es nicht so eng sehen. Deshalb brauchen sie das Gebet. Und Gott lässt seiner nicht spotten. Das sehen wir auch an Mose. Das Volk Israel wird ins verheißene Land kommen, aber von denen, die einst ausgezogen sind, wird niemand selbst ins Land einziehen, nur die Nachkommen, die Kinder, die Enkelkinder. Und damit eben Mose, der Anführer, auch nicht. Da ist Gott konsequent. Deshalb ist nicht der letzte Schritt hinüber über den Jordan für ihn. Das wird dann kurz danach Josua, der neue Anführer, machen, sondern die lange Wanderung hinauf aus den Steppen Moabs auf den Berg Nebo. Selbst bei Mose, dem großen Führer und Fürbitter des Volkes, ist das Leben fragmentarisch. Wie unser Leben auch. Das Leben ist Fragment. Der, der nachdenkt über den Tod, betroffen ist vom Tod, es wird wohl so sein, betroffen vom Tod sehen wir das Leben als Fragment. Aber den Moment, an dem wir nicht vom Tod betroffen wären, in dem er uns nicht nahe wäre, den gibt es nicht. Der Tod gehört zum Leben. Nicht nur das Leben, nicht nur der Tod und auch nicht erst das Leben und dann der Tod. Gott nahm ihn mitten aus dem Leben zu sich, sagen wir. Mitten im Leben der Tod. Nicht wie der römische Philosoph Epikur es gemeint hat. Der sagt, das schauerlichste Übel, der Tod, geht uns nichts an. Denn solange wir existieren, ist der Tod nicht da für uns. Und wenn der Tod da ist bei uns, existieren wir nicht mehr. Er geht also weder den Lebenden was an, noch den Toten. Denn die einen geht er nicht an und die anderen existieren nicht mehr. Wir sagen, unser Glaube sagt, er irrt. Der Tod ist mitten im Leben. Oder mitten im Leben sind wir vom Tode umfangen. So heißt es in einem der ältesten christlichen Lieder aus dem Spätmittelalter zum Thema Tod. Rainer Maria Rilke hält es mit dem Christentum. In seinem Gedicht Schlussstück beschreibt er den Tod im Leben so. Der Tod ist groß, wir sind die seinen lachenden Munds. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen mitten in uns. Leben und Tod, sie gehören zusammen. Wer etwas vom Tod verstehen will, der muss etwas vom Leben verstehen. Wer vom Tod reden will, muss vom Leben reden. Vor 80 Jahren wurde Dietrich Bonhoeffer, der große evangelische Theologe, von dem die Kirche so viel lernen kann, im Alter von 39 Jahren im KZ Flossenbürg ermordet. Er hat kurz vor seiner Hinrichtung den Tod vor Augen aufgeschrieben, wie er das Leben erfährt. Er schreibt, ich empfinde immer mehr, wie Leben fragmentarischen Charakter hat. Es kommt also wohl vor allem darauf an, ob man dem Fragment des Lebens ansieht, wie das Ganze eigentlich nahelegt und gedacht ist und aus welchem Material es besteht. Das Leben ist, schreibt Bonhoeffer, ein Fragment. Es ist nicht das Ganze, aber es ist viel. Denn, so schreibt er weiter, immer gibt es Fragmente, die Fragmente sein müssen. Ich denke zum Beispiel, sagt Bonhoeffer, an Bachs Kunst der Fuge. Wenn unser Leben auch nur ein entferntester Abglanz eines solchen Fragments ist, in dem wenigstens eine kurze Zeit lang die sich immer stärker häufenden verschiedenen Themata zusammenstimmen und in dem der große Kontrapunkt vom Anfang bis zum Ende durchgehalten wird, sodass schließlich nach dem Abbrechen höchstens noch der Choral »Vor deinen Thron tret ich hiermit« intoniert werden kann, dann wollen wir uns über unser fragmentarisches Leben nicht beklagen, sondern daran sogar froh werden. Das Leben ist ein Fragment, das Fragment sein muss, das gerade dadurch gut ist, dass es Fragment ist, das uns gerade dadurch sogar froh werden lässt. Das Leben ist ein Fragment, weil das Ganze auf Gott selbst verweist und von ihm her vollendet wird und nur werden kann, nicht durch uns. Im Fragment liegt das Ganze. Gott. Weil der Mensch Ebenbild und Gleichnis Gottes ist. Fragment, Bruchteil. Aber ein Bruchteil vom Ganzen, von Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Jeder Christ, ob gestorben oder noch lebendig, ist und bleibt ein solcher Bruchteil, ein Mosaiksteinchen der alles überstrahlenden Ikone Christi seiner Kirche. Mose war und ist auch so ein, freilich großer, funkelnder Mosaikstein. Und dann, was Merkwürdiges beim Begräbnis des Mose. Unglaublich, Gott selbst begräbt den Toten. In einem Grab, das man nicht kennt bis heute, dass der Gott des Lebens sich die Hände schmutzig und vor allem unrein macht, denn einen Toten zu berühren, machte er unrein damals, denkt an den barmherzigen Samariter, dass sich Gott die Hände unrein macht, war etwas Neues. Moses Beerdigung erzählt uns etwas von einer bleibenden Nähe Gottes auch und gerade im Tod. Da macht sich Gott nicht aus dem Staub, sucht das Weite, sondern bleibt beim Toten. Er weist ihm die letzte Ehre, nämlich für ein würdiges Begräbnis zu sorgen. Es ist der Gott, der im Tod nahe bleibt und der dann später Jesus Christus aus dem Totenreich wieder herausruft, aus dem Grab hinaus ins Leben. Und das ist das, was wir uns für unsere lieben Verstorbenen und für uns einmal am lieben jüngsten Tag, wie Luther sagt, wünschen. Dann so eine Panoramablick in den Himmel, wie ihr in den Alpen und Mose auf dem Berg. Ja, vermutlich werden wir keinen so eindrucksvollen Tod haben wie Mose, aber diese Zusage der Nähe Gottes, die über unser Leben hinaus gilt, ja, die gilt auch heute. Die Zusage Gottes ist, dass auch unser Leben nicht mit dem Tod zu Ende sein wird, sondern dass es weitergeht. Gräber verschwinden mit der Zeit, auch bei uns hier in Weigersdorf. 3, 4, 5 Generationen und kein Mensch weiß mehr etwas von uns. Aber wir sind ins Buch des Lebens eingeschrieben. Darauf kommt es an, durch die Taufe. Viele Menschen haben nie ein Grab, in dem sie die letzte Ruhe finden. Ich denke an die vielen Kriegsopfer, jetzt auch in der Ukraine, die von den Drohnen getötet irgendwie dahin rotten, irgendwelchen Schützengräben. Oder die Gefallenen der Weltkriege, auch irgendwo heimatlos in einem Birkenwäldchen im Osten verscharrt. Aber Gott kennt die Seinen und er leidet nicht an Demenz wie wir. Er vergisst niemanden. Gott hat uns zugesagt, einmal Neues zu schaffen, nicht unsere kaputten Knochen und Gelenke einigermaßen zu flicken, sondern etwas ganz Neues zu schaffen. Eine neue Schöpfung, wie Paulus schreibt. Er, der Schöpfer, Vollender und Neugestalter des Lebens, ja, der Liebhaber des Lebens, wie Gott im Alten Testament beschrieben wird, wird das Fragment deines Lebens zusammensetzen, vollenden und das Mosaiksteinchen deiner Existenz einfügen in das alles überstrahlende Bild der himmlischen, der über Weltfleisch, Sünde und Tod triumphierenden Kirche, der Braut Christi. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen weit übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu zum ewigen Leben.